Es verstummten die Sprücheklopfer von »In deinem Alter hatte ich aber eine bessere Figur« über »Dicke Mädchen mag niemand«, »Friss nicht so viel« bis hin zu »Schämen würde ich mich an deiner Stelle«. So ging ich also jetzt, irgendwie groß und irgendwie schlank, unsicher auf hohen Hacken durch die Kleinstadt und ließ mich mies behandeln, weil ich dachte, das gehöre sich so, endlich eine Frau. An die Möglichkeit, mich zu wehren, mich zu verteidigen und meine Zeit nicht mit irgendwelchen vermeintlich coolen Kleinstadtmackern zu verschwenden, kam ich erst nach einer langen Weile. Jedenfalls war meine nächste große Erkenntnis die, dass die Anerkennung von den falschen Männern im Grunde gar keine Anerkennung war. Umgehend sattelte ich auf Converse um, ließ mir ein Bauchnabelpiercing stechen und färbte die Unterhaare im elterlichen Bart schwarz und versaute die Fliesen, was uns allen egal war, da es sich um einen schäbigen und verlebten Sozialbau handelte, der für uns vier ohnehin viel zu klein war und, wenn wir ehrlich sind, ganz prinzipiell als Mietwohnung eine Frechheit. Der Begriff Sozialbau mag für manche unweigerlich nach einer Platte klingen, trifft aber in dem Fall nicht zu. In so einer lebten wir zwar auch kurz, München-Neuperlach, habe es als Kind geliebt, aber das Haus meiner Jugend war eher ein Veranstaltungsort mit Saal und Bühne, einer Wirtschaft mit Bar und mit einer winzigen Hausmeisterinnenwohnung. Die Frechheit der Mietwohnung bestand darin, dass sie sich bereits in einem entsetzlichen Zustand befand, ehe wir auch nur einen Umzugskarton hineintrugen und dieser Zustand für lange Jahre unser Zuhause bleiben sollte, obwohl meine Eltern immer nur von der Zwischenlösung sprachen. Meine vollständige Teenagerzeit verbrachte ich dort. Die enge Treppe in den ersten Stock, das stockdunkle Wohnzimmer, in dem die Eltern schliefen, das winzige Bad, die beiden Kinderzimmer. Schlecht konzipiert und noch schlechter gebaut, hellhörig, bröckelnd, undicht. Ich tat alles, um nicht dort sein zu müssen, bekam aber ständig Hausarrest. Ein unbändiger, wütender Teenie, der seine Methoden hatte, doch noch zu entwischen. Die Gegend, in der wir lebten, glich einem Miniaturgewerbegebiet. Große Flächen, wenig Wohnraum, Getränkemärkte, ein Irish Pub, ein Sportoutlet, ein Solarium, das Jugendzentrum, die Bahntrassen, ein Bau- und Gartenmarkt, ein Restpostencenter, am Ende der Straße ein Autohaus. Die Zeit in dieser Wohnung war vermutlich die traurigste, düsterste und tragischste meiner Kernfamilie. Es mangelte nicht an allem, aber am meisten. Wenn man so wenig hat, gilt es, das Wenige zu verteidigen. Ich liebte meine gefälschte Miss 60 Jeans, meine von Dutch Cap und meine Ed Hardy Shirts aus Tschechien so sehr, dass ich ausrastete, wenn die Katze darauf pinkelte, mein Geschwister sich etwas auslieh oder mir das Menstruationsblut die Hose versaute. Das Leben ist Widerspruch oder auf nichts kann man sich verlassen. Denn selbst in der schäbigen Kulisse der Armut passieren die schönen Dinge. Dort habe ich mich zum ersten Mal ernstlich verknallt und dann nochmal und nochmal. Ich beendete zwei Schulen, entdeckte meine Sexualität, mein Interesse am Schreiben und mein Talent auszubrechen, sowohl textlich als auch real. Lernte, mich in den eigenen Kopf zu flüchten, in andere Umstände gegen die Einsamkeit und gegen die Wertlosigkeit anzuschreiben. Stundenlang, immer dann, wenn mir das Handy abgenommen und die Zimmertür von außen verschlossen wurde, der Fernseher nicht funktionierte, das Telefon ausgesteckt, die eigene Tristesse so dermaßen fad und selbst schlafen keine Option mehr war. Julia Fox beschreibt in Down the Drain eine ähnliche Einkehr. Nach der Schule ziehe ich mich in die Einsamkeit meines Badezimmers zurück und lasse die Tinte auf das Blatt fließen, um den Schmerz und die Emotionen, die ich tief in mir vergraben hatte, zum Vorschein zu bringen. Jeder Federstrich fühlt sich wie eine Befreiung an, wie eine Last, die von meinen Schultern genommen wird.